Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Puzzle. Wir sind Hanna und Hanna, zwei Referendarinnen aus Bayern, die sich zum Ziel gesetzt haben, die ganz vielen guten Ideen, die es zur Schule schon draußen gibt und die es auch zum Bildungssystem gibt, die wollen wir ein bisschen bekannter machen. Und wir freuen uns sehr, dass du eingeschaltet hast und uns heute wieder zuhörst. Wir haben heute im Gegensatz zu sonst nicht nur einen, sondern gleich zwei Bildungsexpertinnen eingeladen. Und mit uns heute in unserem digitalen Studio sind Dr. Franziska Kahl und Dr. Maren Plaum. Und mit den beiden wollen wir heute über eine ganz besondere Initiative sprechen. Aber vorher stellen wir sie euch einmal noch kurz vor.
Frau Dr. Franziska Kahl ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Hamburg im Arbeitsbereich Schulpädagogik und Schulforschung. Ihre Forschungsschwerpunkte sind der Umgang mit Heterogenität, Individualisierung, Schulnetzwerke, Peer Reviews als Verfahren der Schulentwicklung. Und sie hat ein Studium des gymnasialen Lehramts für Latein und politische Bildung hinter sich, hat dann im Anschluss wissenschaftliche Tätigkeiten an den Universitäten Potsdam und dann seit 2010 eben in Hamburg übernommen. Seit April 2016 ist sie Leiterin der Arbeitsstelle des Schulverbunds Blick über den Zaun. Sie ist außerdem Coach, Supervisorin und pädagogische Beraterin beim Hamburgischen Institut für pädagogische Beratung und Supervision.
Die zweite Person, die heute hier mit uns ist, ist Dr. Maren Plaum. Sie ist Diplompädagogin, systemische Beraterin und Mediatorin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Hamburg im Arbeitsbereich Schulpädagogik und Schulforschung und ist dort hauptsächlich für die Lehre zuständig. Und ihre Forschungsschwerpunkte sind Schulentwicklung, Schulnetzwerke und Peer Reviews als Verfahren der Schulentwicklung, ebenso wie Beratung in der Schule, Lernberatung und offene Lernlandschaften. Und Maren Plaum hat eine Promotion geschrieben zum Thema Peer Reviews zwischen Schulen im Rahmen von Schulnetzwerken, und zwar über den Schulverbund, über den wir heute mit den beiden sprechen wollen, und zwar ist es Blick über den Zaun. Schön, dass ihr beide da seid, um uns von diesem Projekt zu berichten.
Ja, ich freue mich.
Schön, dass wir da sein können.
Wir haben für alle unsere Gäste immer dieselbe Einstiegsfrage vorbereitet und würden uns freuen, wenn auch die, jede für sich, nacheinander für uns beantworten könnte. Was war euer schönstes Erlebnis im Kontext Schule?
Dann fange ich mal an. Ich bin Maren und ich, das schönste Erlebnis im Kontext Schule waren tatsächlich immer Phasen, wo es Projektlernen gab, kooperative Lernformen ich ausprobieren durfte oder ich damit lernen durfte und so Lernen aus Erfahrung mitgenommen habe, also mit Praxisbezug von Praktikerinnen lernen konnte oder eben auch angeleitet Projekte machen konnte. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Projekt zum Thema Architektur, wo wir ein Konzerthaus entwerfen durften und das dann von einem Architekten irgendwie bewertet wurde. Oder aber auch so Gemeinschaftsprojekte wie ein Schauspiel aufführen oder sowas. Das waren für mich so ganz besondere Erlebnisse im Kontext Schule.
Ja, das habe ich leider nicht erlebt, aber ich erinnere mich an eine besondere Lehrerin. Das war meine Latein- und Französischlehrerin. Und als wir sie neu bekommen haben, ich glaube, es war in der 8. Klasse, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, aber ich glaube 8. Klasse in Französisch, da hat sie uns alle nach unseren Namen und nach unseren Sternzeichen gefragt und hat gesagt, sie lernt damit die Namen. Und sie wusste tatsächlich eine Woche später, und wir waren 30 Schülerinnen und Schüler, und sie hatte ganz gewiss nicht nur unsere Klasse, und sie konnte tatsächlich alle Namen von allen Schülerinnen und Schülern das nächste Mal. Und das, was sie da so am Anfang so als Statement gesetzt hat, das hat sich so durch ihre Arbeit gezogen. Die war hoch anspruchsvoll, also war super streng, aber sie kannte uns alle eben auch und hat sich sehr um jeden Einzelnen bemüht und das hat mich immer beeindruckt. Ich habe dann später bei ihr den Latein-Leistungskurs gehabt mit wenigen anderen Schülerinnen und Schülern. Und sie hat uns dann zum Abitur einen persönlichen Brief zum Abschied geschrieben. Und da ist mir nochmal total deutlich geworden, wie gut sie mich kannte, wie viel sie von mir wusste in den wenigen Jahren, die wir da zusammen verbracht haben. Und das hat mich total beeindruckt und auch echt sehr geprägt.
Das klingt nach sehr, sehr schönen Erfahrungen. Und wenn ich mir dieses persönliche Element anschaue, was du gerade irgendwie angeführt hast, Franziska, und auch die kooperativen Lernformen, Maren, dann ist es, glaube ich, was sich auch in der Arbeit bei Blick über den Zaun ein bisschen wiederfindet mit den Schulen, die das ja irgendwie so ein bisschen gemeinsam haben. Ich würde sagen, wir steigen ein und erzählen erstmal so ein bisschen was generell darüber, was Blick über den Zaun eigentlich ist und was es so besonders macht, oder?
Ja, gerne.
Ich würde voranstellen, in der Vorbereitung für die Folge habe ich herausgefunden, dass für den Deutschen Schulpreis, der ja unseren treuen HörerInnen ein Begriff ist und falls nicht, unbedingt die Folge mit Dr. Karin Öxlein nachhören. Ja, für diesen Deutschen Schulpreis waren letztes Jahr Schulen nominiert, die Teil des Netzwerkes Blick über den Zaun, über das wir sprechen wollen, sind. Auch in den vergangenen Jahren gab es immer wieder Schulen des Netzwerks, die nominiert waren oder die den Schulpreis gewonnen haben. Das klingt also, als würde sich das Projekt sehr erfolgreich mit guten Schulen beschäftigen. Und damit übergeben wir an euch. Was ist Blick über den Zaun eigentlich?
Ja, das ist eine richtig gute Einführung gewesen. Das stimmt. Auch in diesem Jahr sind wieder zwei Schulen nominiert aus dem Schulverbund. Das freut mich immer. Und es ist immer im April, Mai so eine Schlagzeile bei mir auf der Website vom Schulverbund, die ich da immer setzen darf. Ich freue mich jedes Jahr darüber, dass das so ist. Der Schulverbund Blick über den Zaun, das ist ein Netzwerk aus im Moment so 130 Schulen in Deutschland und eine Schule in der Schweiz. Und das Ziel dieses Netzwerks ist, dass sich die Schulen gegenseitig in ihrer Schulentwicklung unterstützen. Es ist eines der ältesten Schulnetzwerke in Deutschland. Gegründet wurde der Schulverbund nämlich am geschichtsträchtigen 9. November 1989. Und anfangs waren es 15 Schulen. Und die Idee war, Schulen, die reformpädagogisch orientiert sind, aber die auch ganz unterschiedliche Hintergründe hatten, damals schon und auch heute noch haben, zusammenzubringen, zu vernetzen, damit sie sich gegenseitig stärken, bestärken auch und mit und voneinander lernen. Und zu den Hauptaktivitäten im Schulverbund gehörten die Peer Reviews, über die wir ja nachher gleich noch ein bisschen genauer wahrscheinlich sprechen, also gegenseitige Schulbesuche. Das war aber die Grundidee von Anfang an, dass Schulen sich gegenseitig besuchen. Dazu kommen Tagungen, die alle 3 Jahre im Gesamtnetzwerk stattfinden und auch Fortbildung. Das vielleicht so in aller Kürze erstmal.
Ich habe mich gefragt, wenn jetzt Blick über den Zaun ein Schulnetzwerk ist, das haben wir auch schon irgendwie im Vorfeld rausgefunden, was ist denn letzten Endes ein Schulnetzwerk? Was zeichnet ein Schulnetzwerk aus? Und gibt es irgendwie andere Formen von Schulnetzwerken, die vielleicht ähnlich oder ganz anders funktionieren?
Ja, also für Schulnetzwerke gibt es so eine Definition, die man häufig verwendet. Und da heißt es, dass Schulnetzwerke Unterstützungssysteme sind auf Gegenseitigkeit und dass die Beteiligten sich austauschen, kooperieren im Rahmen von gemeinsamen Projekten oder auch gemeinsame Ziele haben und dass sie eben von und miteinander lernen. So würde man Schulnetzwerke definieren. Und unter dieser vielleicht auch offenen Definition finden sich aber dann ganz viele unterschiedliche Formen von Schulnetzwerken, kann man sagen. Da gibt es zum Beispiel Netzwerke, wo sich Schulen untereinander vernetzen, wie eben auch beim Blick über den Zaun, oder aber auch Netzwerke, die innerhalb einer Schule stattfinden, also wo sich Lehrkräfte untereinander vernetzen, um gemeinsam für die Schule etwas zu machen. Oder aber auch Netzwerke, wo Schulen und Wissenschaft sich miteinander vernetzen oder dann nochmal weiter gefasst, dass Schulen mit anderen Akteurinnen in zu Bildungsthemen sich sozusagen vernetzen, also mit Stiftungen oder anderen Formen. Und man unterscheidet immer so ein bisschen Netzwerke, mit welchen Akteuren die zusammenarbeiten oder aber auch, wie sie zusammenarbeiten. Und da gibt es dann auch wieder verschiedene Formen, sowas wie Austauschnetzwerke, wo eben das Ziel ist, vor allen Dingen Erfahrung und Wissen auszutauschen. Auch darunter könnte man Blick über den Zaun zum Beispiel fassen. Oder aber auch Entwicklungsnetzwerke, wo es dann wirklich auch darum geht, gemeinsam zum Beispiel Lernformate zu entwickeln oder aber auch Inhalte zu entwickeln, wo dann Lernprodukte am Ende das Ergebnis davon sind.
Vielleicht kann ich noch mal so ein bisschen einhaken, was es noch für andere Netzwerke sozusagen gibt. Vielleicht kann ich da noch mal so einen kleinen Schlenker
Klar,
machen.
Sehr gerne.
Und dann können wir vor dem Hintergrund glaube ich, ganz gut aufzeigen, was das Besondere vom Schulverbund Blick über den Zaun ist. Also es gibt ganz viele verschiedene Netzwerke. Maren hat ja gerade so eine, ja, wie so eine Typisierung eigentlich aufgemacht, ne? Aber es gibt zum Beispiel, um jetzt nochmal so ein paar Namen auch zu nennen, ne? Es gibt so ein Club of Rome Schulnetzwerk, die sich eben den globalen Entwicklungszielen der UN, also sich damit auseinandersetzen und da so ein gemeinsames Thema haben, an dem sie arbeiten und sich dazu austauschen. Es gibt auch Schule im Aufbruch, die haben verschiedene Formate, aber die widmen sich zum Beispiel auch mit dem Konzept Friday, so einer Öffnung der Schule an einer Stelle. Ne? Es gibt das Preisträgernetzwerk, Schulen, die sich für den Deutschen Schulpreis beworben haben, ausgezeichnet wurden und die dann eben da gemeinsam auch Impulse setzen, aber auch von bestimmten Schulen mit bestimmten Schulkonzepten, also Waldorfschulen oder Montessori-Schulen, die haben auch Netzwerke. Ich habe auch ein Netzwerk gefunden, Netzwerke einer Stadt. Das ist zum Beispiel, sind weiterführende Schulen in Potsdam, die auch sich zusammen vernetzt haben, weil es mal einen neuen Rahmenlehrplan gab und sie dann gesagt haben, gemeinsam geht das eben besser.
Okay, danke für den Überblick. Was würdet ihr denn sagen, ist so das Besondere an Blick über den Zaun im Vergleich zu anderen Schulnetzwerken?
Eine Besonderheit ist die Länge des Schulnetzwerkes, also wie lange es dieses Schulnetzwerk schon gibt. Franziska hatte vorhin gesagt, 89 gegründet, das ist wirklich eins der ältesten Schulnetzwerke, die es so gibt, und es ist bottom-up entstanden. Das heißt also, dass sich eben praktisch die Lehrkräfte zusammengetan haben und es eben keine, ja, von staatlicher Seite oder anderen behördlicher Seite oder sowas eine Idee dazu gab und gesagt hat, komm, wir bringen jetzt mal Leute zusammen, sondern es waren eben Lehrkräfte, die von sich aus gesagt haben, wir möchten uns jetzt gegenseitig besuchen und damit uns gegenseitig in der Schulentwicklung unterstützen. Eine Besonderheit, die durch dieses Bottom-up-Prinzip auch entstanden ist und damit so Hand in Hand geht, würde ich sagen, ist, dass dadurch eben so eine Augenhöhe geschaffen wird. Also es kommen eben wirklich Peers zusammen, wie das Peer Review eben schon ein bisschen sagt. Die kommen auch Schulleiterinnen kommen sozusagen als kritische Freunde und treten dann nicht als andere Schulleiterinnen auf, sondern die geben sich wirklich eine Rückmeldung auch auf Augenhöhe. Und dieses Augenhöhe-Prinzip ist was sehr Besonderes, würde ich sagen. Und weiter noch, und da werden wir gleich ja bestimmt auch noch mal ein bisschen genauer drüber sprechen, hat sich der Schulverbund Standards gegeben und daraus auch ein Leitbild formuliert. Und das formuliert eben auch so ganz gemeinsame Werte, die geformt wurden und die demokratisch ja auch sozusagen entstanden sind und Konsens haben in diesem Netzwerk. Und diese Standards werden eben auch von Schulen, die neu kommen oder neu dazukommen, so angenommen und verfolgt. Das würde ich sagen, sind so die Besonderheiten für das Schulnetzwerk Blick über den Zaun.
Vielleicht nur eine Ergänzung noch. Was auch besonders ist, also man hat viel solche Netzwerke gehabt, die so projektbezogen waren. Ne? Die haben dann auch Ressourcen bekommen. Und damit Lehrkräfte oder Schulleitungen sich austauschen und gemeinsam arbeiten konnten. Das ist, glaube ich, auch so, ne, kann auch total sinnvoll sein in bestimmten Bereichen. Aber im Schulverbund ist es eben so, dass es keine externen Ressourcen gibt. Ne? Also es ist tatsächlich für die Schulen ein echter Mehraufwand, also zeitlich, aber auch mit Mitteln, Reisemitteln und so weiter. Und sie zahlen sogar noch einen Mitgliedsbeitrag, um in dem Schulverbund zu sein. Das heißt, es ist, ich sage jetzt mal, bisschen wenig werbend, sehr aufwendig. Aber dass wir so viele Schulen konstant dabei haben, zeigt ja, dass es den Schulen was bringen muss. Und das macht es schon auch besonders, würde ich sagen. Denn die meisten Schulen sind sehr konstant dabei.
Da würde ich gerne einmal kurz einhaken, wenn die einen Mitgliedsbeitrag zahlen, die Schule, was hat das für eine, also ist das ein Verein, was hat das für eine gesellschaftliche Form?
Genau, es ist ein Verein, der dem zugrunde liegt, damit eben bestimmte Dinge ja organisiert werden können. Ne? Also, dass wir eine Website haben. Meine Stelle an der Uni wird auch über die Mitgliedsbeiträge finanziert. Also ich leite ja die Arbeitsstelle des Schulverbunds, die eben in Hamburg an der Uni angesiedelt ist. Und genau, dafür ist das Geld eben auch vorgesehen und für verschiedene andere Projekte eben auch.
Danke. Ich habe noch eine Nachfrage an das, was du gerade auch gesagt hast, Maren. Du hattest erwähnt, dass die Schulen ja irgendwie diesen Wunsch haben, sich gegenseitig in der Schulentwicklung zu unterstützen und dass das eines der Sachen ist, die den Schulverbund wirklich auszeichnet. Wenn man jetzt irgendwie Schulentwicklung und den Schulverbund irgendwie zusammenbringt und Schulnetzwerke als Strategie von Schulentwicklung sieht, wie genau kann man sich das denn vorstellen? Wie läuft dieser Prozess der Schulentwicklung an Schulen bei Blick über den Zaun ab?
Das würde ich sagen, ist gar nicht so allgemein zu beantworten, weil das dann wieder in den einzelnen Schulen liegt. Und nach sozusagen dem, was wir über Schulentwicklung mittlerweile wissen, ist es auch so, dass da gesagt wird, es liegt im Bereich der Einzelschule, wie die sich dann entwickelt und was daraus wird. Und ich würde vielleicht auch eher sagen, dass was den Mitgliedern bei Blick über den Zaun dabei wichtig ist, ist, dass sie eben gleiches Verständnis davon haben, dass Schulentwicklung nur in Kooperation funktionieren kann und dass so ein Blick von außen da immer sehr hilfreich und impulsgebend sein kann, um dann eben einen Impuls für die Schulentwicklung zu setzen. Und wie das dann sozusagen genau funktioniert, das ist auch gerade noch ein bisschen ein neues Forschungsprojekt, was im Blick über den Zaun stattfindet, wo danach geguckt wird. Und die eine Strategie oder das Verfahren, was sie dafür gewählt haben, ist eben das Peer Review, um das im Netzwerk, das kann eben im Netzwerk sehr gut funktionieren, um das dann eben zu verwenden, um daraus Impulse für die Schulentwicklung mitzunehmen.
Das sind schon mal schöne Stichworte, dass die Kooperation im Fokus steht. Und ich finde es auch gut, dass du nochmal herausstellst, dass Schulentwicklung was ist, was wirklich an der Einzelschule passieren muss. Und das passt auch so gut zusammen mit diesem Prinzip oder der Entstehungsgeschichte von Blick über den Zaun, dass es eben bottom-up entstanden ist. Also ich finde, das spielt wirklich gut zusammen. Man hat erkannt, es kann nur von hier aus hier was verändert werden. Und das heißt aber trotzdem nicht, dass man damit alleine ist, sondern obwohl jede Schule irgendwie für sich arbeitet, muss, kann man was voneinander lernen. Das finde ich eine ganz wichtige Message und es ist total schön, dass das so das der Grundpfeiler von dem ganzen Schulverbund ist.
Ja, was ich auch total spannend finde und total motivierend, mutmachend finde, ist, dass es was ist, was als Bottom-up angefangen hat und immer noch Bestand hat. Und dass wirklich solche Bottom-up-Prozesse, wenn die Schulfamilie da als Gesamte da auch dahinter steht, wirklich langfristig funktionieren und zu Veränderungen führen kann. Und das finde ich sehr motivierend, auch vielleicht für euch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr würdet gerne an eurer Schule was in die Hand nehmen, dann traut euch ruhig, weil vielleicht hat das wirklich langfristig genauso viele positive Erfolge wie Blick über den Zaun bei den anderen Schulen hat.
Und dazu passt auch gleich meine nächste Frage, wenn ihr euch jetzt nämlich denkt, hey, das klingt ja total cool, ich bin vielleicht im Schulentwicklungsteam und wir suchen noch so ein bisschen nach einer Strategie, dann kriegen wir jetzt vielleicht die hilfreiche Information, wie kann man denn als Schule Teil von Blick über den Zaun werden?
Ja, ich schalte mal den Werbeblock. aber das ist ja auch tatsächlich interessant, ne? Wie wird man Mitglied? Und das ist echt eigentlich total easy. Also grundsätzlich kann jede Schule Mitglied im Schulverbund werden. Also es ist nicht so, dass man eine bestimmte reformpädagogische Tradition braucht oder schon x Jahre Erfahrung in irgendwelchen besonderen Formaten. Das ist alles nicht nötig. Wichtig ist, dass die Schule sagt, sie hat sich aufgemacht und sie möchte Schule, Unterricht und die Zusammenarbeit oder das Zusammenleben von erwachsenen Kindern und Jugendlichen verändern. Und wenn Schulen dann noch sagen, das, was der Schulverbund im Leitbild und den Standards aufgeschrieben hat als Verständnis einer guten Schule, wenn das auch noch zu den Vorstellungen und Ideen der Schule passt, dann mich anrufen oder anschreiben, denn dann sollten wir auf jeden Fall in Kontakt kommen. Die Schule würde sich dann zunächst mit Leitbild und Standards des Schulverbunds beschäftigen. Ne? Dann würde die Schule gemeinsam in den jeweiligen Gremien beraten und am Ende vielleicht einen Antrag auf Mitgliedschaft stellen. Das hast du gerade schon angedeutet. Ne? Also es ist total wichtig, dass es von der Mehrheit in der Schule getragen wird, weil natürlich, es kostet Ressourcen, da fahren Leute weg auf Reisen, es kommen Menschen zu Besuch. Das kann man nicht durchkriegen in der Schule, wenn das nur einer oder zwei wollen. Und ganz besonders wichtig ist natürlich, dass die Schulleitung so eine Mitgliedschaft befürwortet und das auch mitträgt und mitgestaltet, weil auch Impulse in Schule nur dann wirksam umgesetzt werden können, wenn die Schulleitung das mitträgt. Genau, wir schicken dann, wenn eine Schule sagt, sie wäre gerne dabei, dann suchen wir Bürgerin für die Schule, die Schule dann einmal besucht und mit allen ins Gespräch kommt. Und wenn es dann keine gravierenden Gründe gibt, die gegen die Aufnahme stehen, dann kann die Mitgliedschaft im Grunde losgehen. Und wir freuen uns auch, wir haben im Moment ganz viel Schulen, die Interesse an einer Mitgliedschaft haben. Es dürfen aber aus unserer Sicht auf jeden Fall noch mehr werden. Wir sind überzeugt davon, dass es ganz, ganz viele spannende Schulen gibt. Auch ganz viele Schulen, die vielleicht sich ein bisschen alleine fühlen mit ihren Wegen, die sie so gehen. Und ich glaube auch, dass es viele Schulen gibt, die den Grundüberzeugungen und dem Verständnis von Schulentwicklung, wie es im Schulverbund eben vorherrscht, dass sich viele damit identifizieren können. Und ja, wenn das so ist, dann können sie sich einfach an mich wenden. Und jetzt ist der Werbeblock beendet.
Ja, nee, ist doch super. Dafür seid ihr ja auch hier. Wir wollen ja auch, dass solche Verbünde wie eurer eben bekannt werden und hier dann hoffentlich Anklang finden. Mich würde interessieren, ob ihr dazu ja jetzt nicht unbedingt präzise Zahlen habt oder ob ihr erfahrungsgemäß trotzdem vielleicht berichten könnt, welche Mitglieder der Schulfamilie sind das denn hauptsächlich, die sowas anstoßen? Bekommt ihr das mit? Sind das vor allem Leute aus dem normalen Kollegium, Leute aus der erweiterten Schulleitung oder sind das tatsächlich überwiegend sogar Schulleiter, Schulleiterinnen?
Alles, also sowohl als auch. Also was häufig passiert ist, dass eine Schulleitung zum Beispiel wechselt an eine andere Schule und dann sagt, oh, ich möchte aber auch mit der neuen Schule Mitglied im Schulverbund werden. Dann ist das so die Schulleitungsebene. Oder auch mal auf der Ebene so von didaktischen Leitungen oder Mitgliedern von Schulleitungsteams. Und es gibt es aber auch, das aber eher selten von Lehrkräften, die das vorantreiben. Ich habe aber eben auch schon gehört von ReferendarInnen, die sich ganz gezielt BÜZ-Schulen ausgesucht haben, zum Beispiel für also dann im Bewerbungsverfahren. Also die sich an mich gewendet haben und dann gesagt haben, oh, ich möchte so gerne an so einer BÜZ-Schule arbeiten. Ich bin in der und der Region, welche gibt's denn da? Also ne, die dann gezielt dahin gehen, um dann eben auch aktiv zu werden. Ja.
Mhm. Vielleicht einmal noch kurz, BÜZ ist, glaube ich, die Abkürzung, die ihr verwendet für Blick über den Zaun, gell?
Ja, richtig. Genau. Stimmt. Das werde ich bestimmt noch öfter sagen.
Das ist okay. Ich glaube, jetzt haben wir das einmal bekannt gemacht, dass das die Abkürzung ist. Und jetzt können wir auch einfach BÜZ-Schulen sagen.
Ja.
Du hast gerade, als du erläutert hast, was gemacht werden muss, um Teil von dem BÜZ-Netzwerk zu werden, hast du erwähnt, dass es Standards gibt und dass es ein Leitbild gibt. Und das ist, glaube ich, auch das, was so die einzelne oder die einzige Gemeinsamkeit von den BÜZ-Schulen ist. Denn, soweit wir das mitbekommen haben, sind die BÜZ-Schulen sonst aus allen möglichen Bundesländern, alle möglichen Schulformen in verschiedener Trägerschaft, egal ob das jetzt privat oder staatlich ist oder sonst irgendwas. Was genau hat es mit den Standards und dem Leitbild auf sich? Welche sind das? Mhm.
Ja, das Leitbild, das ist entwickelt oder formuliert worden schon 2003. Das ist schon ein bisschen her. Das haben die Gründungsschulen formuliert. Und da gibt es drei Grundüberzeugungen und drei Grundbereiche. Das eine ist, den Einzelnen gerecht werden. Das zweite ist, das andere lernen. Das dritte, Schule als Gemeinschaft, und das vierte, Schule als lernende Organisation. Ich habe es jetzt mal auf die Überschriftenebene verkürzt. Das kann man nachlesen, die Standards und das Leitbild, die sind frei verfügbar auf der Website des Schulverbunds. Das kann man sich dort anschauen. Zwei Jahre später wurden dann die Standards erarbeitet, die das Leitbild eben dann nochmal ein bisschen präzisiert haben. Ja. Und ganz besonders an den Standards ist, dass sie auf drei Ebenen formuliert sind. Das ist auch was, was sich in anderen Schriften so nicht findet. Und zwar werden Standards formuliert auf der Ebene des pädagogischen Handelns, also was tut die einzelne Lehrkraft. Dann auf der Ebene der Schule, also oder der schulischen Rahmenbedingungen, also was braucht eine Lehrkraft dafür, um diesen Standard sozusagen umzusetzen, auf ihrer Ebene des Handelns, was braucht es schulisch dafür. Und dann auf so einer dritten Ebene nochmal, was braucht es systemisch an Rahmenbedingungen dafür? Also Stichwort Lehrkräfteausbildung oder Anforderungen an Bildungspolitik, Ausstattung, ne? Bildungsadministration und so weiter. Und ja, es umfasst im Grunde den gesamten Bereich von Schule und Lernen und beschreibt die Vision des Schulverbunds oder der Schulen des Schulverbunds, wie Schule gestaltet werden sollte und wie der gemeinsame Umgang auch miteinander gestaltet wird. Ja. Und da sind wir gerade dabei, das auch zu überarbeiten, weil ich habe es ja gesagt, 2003, 2005 ist schon ein bisschen her. Inzwischen ist doch einiges passiert im Schulsystem. Und deswegen sind wir gerade dabei, die Standards zu aktualisieren und haben dafür ExpertInnen befragt, haben in verschiedenen bildungsbezogenen Kontexten recherchiert und wollen möglichst nächstes Jahr bei der großen Gesamttagung, also 2026, die neuen Standards oder die aktualisierten, muss man sagen. Es ist tatsächlich eher eine Aktualisierung, ne? In den Bereichen, wo in Schule einfach Dinge sich geändert haben und wo man Standards auch anpassen muss. Ich sag mal Stichwort Digitalisierung, ne?
Ja. Was wäre da so ein Beispielstandard, der sich aktualisiert hat oder der vielleicht neu hinzugekommen ist im Zeichen oder in den Zeiten der Digitalisierung?
Ja, also so die gesamte Ausstattung an, genau, also an digitaler Technik, aber auch der Umgang damit, den mussten wir neu denken. Wir sind ja noch nicht ganz durch, aber dieser Bereich, aber auch, wir haben gemerkt, dass sich auch die Sprache und der Umgang mit Schülerinnen und Schülern verändert hat und dass ja, so adultistische und auch so ein bisschen bevormundende Formulierungen selbst in den Standards des Blick über den Zaun steckten. Und da haben wir ganz viel gefeilt. Aber auch was so Fragen von Wertschätzung, Wellbeing und Wohlfühlen in der Schule. Das sind so Themen, die waren schon angelegt, aber teilweise anders formuliert noch. Und da haben wir versucht, das so ein bisschen aktueller zu gestalten, zeitgemäßer und zukunftsorientierter zu gestalten.
Mhm. Vielleicht können wir nochmal tatsächlich ein bisschen kurz konkret machen, was diese Standards bedeuten könnten für die einzelne Lehrkraft. Du hast gesagt, ein Bereich der Standards, wie die formuliert sind, ist auf der pädagogischen Handlungsrahmen wirklich ganz gezielt für die Lehrkraft. Angenommen, ich bin jetzt eine Lehrerin an einer Schule, die keine BÜZ-Schule ist und ich möchte doch irgendwie ein bisschen von dem profitieren, was irgendwie das BÜZ-Netzwerk herausgearbeitet hat, was irgendwie gute Schule ausmacht.
Ich finde das total cool, dass so ein Schulverbund sich auch selber jetzt nicht so betrachtet, als hätten sie damals vor 20 beziehungsweise 40 oder 50 Jahren die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern sich auch selber nochmal kritisch hinterfragen und Sachen ergänzen und schauen, wie hat sich die Zeit verändert und dann eben mit der Zeit gehen. Das finde ich richtig positiv.
Als du gerade von den Standards gesprochen hast, hast du gemeint, es gibt drei verschiedene Ebenen im Grunde genommen und die eine Ebene ist auf der Ebene der Lehrkraft und da geht es um den pädagogischen Handlungsrahmen, den jede einzelne Lehrkraft hat. Wenn ich jetzt eine Lehrerin an einer Schule bin, die keine BÜZ-Schule ist, aber dennoch irgendwie davon profitieren möchte, was für eine Arbeit das Schulnetzwerk da reingesteckt hat, hast du irgendwie vielleicht ein Beispiel für ein oder zwei Standards, die ich selber in meinem eigenen Unterricht in einem kleinen Rahmen vielleicht umsetzen oder zumindest anstreben kann?
Ja, kann ich. Also in dem Standardbereich 2, da geht es um das andere Lernen. Es wird künftig anders heißen, aber im Moment ist es noch so. Da geht es zum Beispiel darum, wie das Lernen gestaltet wird. Und ein Standard heißt im Moment, fachliches Lernen geschieht an kulturell und individuell bedeutsamen Gegenständen. Und im Grunde kann sich jede Lehrkraft, egal an welcher Schule sie ist, diesen Standard nehmen und ihren eigenen Unterricht daraufhin überprüfen, inwiefern das fachliche Lernen, ich nehme jetzt mal im Fach Mathematik, inwiefern es an kulturell und individuell bedeutsamen Gegenständen passiert. Ne, die Lerninhalte, die da ausgewählt werden, die kann man vor dem Hintergrund reflektieren. Aber man kann auch Schülerinnen und Schüler fragen, ne, und sich von ihnen eine Evaluation, ein Feedback holen. Inwiefern würden sie bestätigen, dass das so passiert? Ist das ein individuell bedeutsamer Gegenstand, an dem da gearbeitet wird? Und solche Beispiele gibt es noch viel mehr, dass im Grunde jede Lehrkraft sich einzelne Bereiche rausnehmen kann, um ihren eigenen Unterricht zu reflektieren, zu evaluieren. Wenn man das dann im Team macht, ne, kann sowas auch in einer Fachkonferenz oder in ähnlichen Kooperationsformaten passieren. Und ja, kann man sich Einzelnes rausgreifen oder eben auch einen ganzen Bereich, das machen Schulen auch.
Im Grunde genommen letzten Endes ein Lernen wirklich an realitätsnahen, an relevanten Bereichen.
Ja, das klingt so selbstverständlich, ne? Es ist richtig schlimm, dass es das leider überhaupt nicht ist.
Also ja, ich glaube, wenn man das sich wirklich durchdenkt, ob das wirklich so ist, man würde intuitiv wahrscheinlich schnell sagen, ja, natürlich tut es das. Aber wenn man es mal wirklich durchdenkt, ist das vielleicht an vielen Stellen vielleicht leider doch noch nicht so.
Ja, total. Ich hatte letztens die Diskussion wir waren uns einig mit einer Sportkollegin, weil ich gerade mit meiner 8. Klasse in die Leichtathletik eingestiegen bin, weil natürlich Bundesjugendspiele anstehen. Und ich mache beim Kinderturnen immer, das mache ich ehrenamtlich, mache ich ganz unterschiedliche Sachen. Da habe ich auch gedacht, ach komm, jetzt mache ich mal mit den ganz Kleinen auch so Springen, Laufen, also quasi Leichtathletik. Und eine der Mütter dort ist auch Lehrerin. Und die meinte dann zu mir, ja, sie hat auch gerade mit Leichtathletik angefangen und tut sich mit der didaktischen Begründung eigentlich ein bisschen schwer. Mhm. Warum machen wir das überhaupt? Und dann haben wir uns kurz unterhalten und auch gedacht, ja, also wo ist der Alltagsbezug von Weitspringen, Schnelllaufen und so weiter? Mhm. Ja, das kurz als Anekdote.
Ja, und ich finde ja gerade die Kopplung kulturell und individuell bedeutsam. Mhm. Ist ja in der, da steckt ja Sprengstoff drin, ne? Also weil das kann natürlich einerseits auch kulturell bedeutsam sein, aber ist es dann individuell auch immer so bedeutsam? Also auch da steckt ja viel drin. Ist es für jeden Schüler, für jede Schülerin gleichermaßen individuell bedeutsam? Es gibt ja, Stichwort Inklusion, gibt es vielleicht auch viele Bereiche, wo man sagt, es sind vielleicht ganz andere Sachen individuell bedeutsam. Also und schon da in die Tiefe zu gehen und sich auszutauschen. Ich glaube, da kann man allein an dem einen Standard schon total viel im Austausch lernen.
Ja, und was mir gerade noch kommt, wenn es um die kulturell relevante Dimension und Komponente geht, ist, wer bestimmt denn überhaupt, was kulturell relevant ist? Und ich als Sprachen- und Literaturlehrerin muss dann natürlich auch an den Kanon denken, den wir sowohl in der englischsprachigen als auch in der deutschsprachigen Literatur haben. Ja, wer sagt denn, was kulturell relevant ist überhaupt? Auch das ist, glaube ich, eine Diskussion, die man führen kann.
Ja.
Ich glaube, wenn wir da weiter diskutieren würden, würden wir ein bisschen abschweifen und abdriften von dem, worüber wir eigentlich sprechen wollen. Und wir haben noch ein bisschen was zu besprechen über die Peer Reviews, die wir ja schon ein bisschen angesprochen haben. Und ich glaube, wir nutzen mal diesen harten Cut, um uns den Peer Reviews zuzuwenden. Maren, du hast deine Dissertation geschrieben über diese Peer Reviews. Was genau hat's damit auf sich? Kannst du uns vielleicht zum Einstieg mal einen kurzen Überblick geben, bevor wir dann vielleicht die ein oder andere Nachfrage stellen?
Bestimmt. Peer Reviews. Also im Schulverbund heißen sie Peer Reviews, werden aber auch synonym eigentlich als Schulbesuche bezeichnet. Und dabei geht es eigentlich darum, dass sich eben Lehrkräfte gegenseitig besuchen und eine Rückmeldung zur Schulentwicklung geben. Und von dem Ablauf her ist es so, also das Schulnetzwerk ist in verschiedene Arbeitskreise organisiert. Das heißt, es kommen immer so 8 bis 10 Schulen zusammen in einem Arbeitskreis und die besuchen sich dann alle 6 Monate an einer Schule von diesem Arbeitskreis gegenseitig. Es kommen meistens so 2 Vertreterinnen von jeder Schule an diese Schule, die dann besucht wird. Und die Schule, die besucht wird, die stellt einen Beobachtungsauftrag. Und der ist sehr zentral oder entscheidend, denn zu diesem Beobachtungsauftrag soll es dann am Ende auch eine Rückmeldung geben. Und die Schulbesuche laufen so ungefähr 3 Tage, das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Und ein Tag davon wird auf jeden Fall hospitiert und es werden häufig auch Interviews mit Schulakteurinnen, also mit Schülerinnen, mit Eltern, mit Lehrkräften oder was es eben sonst noch an Schulen gegebenenfalls gibt für weitere Akteurinnen geführt. Um eben ja so einen ganzheitlichen Blick irgendwie auch von Schule und die ganzen verschiedenen Perspektiven, die es auf diese Schule gibt, einholen zu können und daraus Rückschlüsse ziehen zu können. Und dann gibt es eben am Ende eine Rückmeldung, die ist auch ganz unterschiedlich. Also in meiner Dissertation habe ich in verschiedenen Arbeitskreisen eben dazu geforscht und gefunden, dass es sowohl Schulen gibt, an denen eine Rückmeldung nur das Leitungsteam sozusagen bekommt oder aber auch die ganze Schulgemeinschaft eingeladen ist. Also das war dann an einer Schule, an einem Samstag tatsächlich, an einer Grundschule, wo dann Eltern und Grundschülerinnen vormittags alle in der Aula saßen und es eine Rückmeldung an die ganze Schule gab. Und da gibt es dann eben sehr unterschiedliche Varianten, wie diese Rückmeldung gegeben wird. Aber immer zu diesem Beobachtungsauftrag und immer auch noch zu dem, was eben sonst allgemein so aufgefallen ist und was Impulse setzen kann. Und da ist auch so ein bisschen eine Besonderheit, würde ich sagen, dass diese Rückmeldungen impulsgebend sein sollen und auch sind häufig. Und das machen die, indem sie ja auch einfach Fragen dalassen, die sie offen stellen und dann sozusagen das ein Impuls für die Schule ist, zu gucken, welche Antwort wollen wir denn darauf eigentlich geben, auf so eine Frage.
Wie kann denn so ein Beobachtungsauftrag konkret aussehen? Hast du da ein Beispiel für uns?
Ja, ich habe, es gibt unterschiedliche Beobachtungsaufträge. Es war auch ein Merkmal, dass es Beobachtungsaufträge gab, die aus den Standards sozusagen extrahiert worden sind. Das heißt, man hat sich an den Standards orientiert und gesagt, hier schaut euch doch mal den Standard XY an und dann möchten wir dazu gerne eine Rückmeldung haben. Also bei dem Standard, den wir gerade hatten, klappt das mit dem kulturellen und individuellen Prozess und ist das sozusagen angeglichen an diesen Standard. Es waren aber auch relativ offen gehaltene Beobachtungsaufträge dabei, wie zum Beispiel, welche Stärken seht ihr bei uns an der Schule und wie können wir diese Stärken für die Schulentwicklung nutzen, was eben unabhängig von den Standard sozusagen gelaufen ist.
Du hast jetzt schon anklingen lassen, dass so Rückmeldungen möglichst impulsgebend sein sollten, damit sich daraus eben noch was weiterentwickeln kann. Was wären denn weitere Gelingensbedingungen für erfolgreiche Peer Reviews?
Also eine Gelingensbedingung ist auf jeden Fall auch, dass der Beobachtungsauftrag, der formuliert wurde, vom ganzen Kollegium getragen wird. Also ähnlich wie die Mitgliedschaft im Schulverbund funktioniert auch scheinbar das Peer Review dann recht gut, wenn eben auch der Beobachtungsauftrag für alle relevant ist, die an Schule arbeiten und dann die Rückmeldung eben auch passgenau ist. Im Gegensatz dazu, als wenn eben die Schulleitung sich einen Beobachtungsauftrag überlegt und der wird dann weitergegeben und die Schule sitzt dann da oder das Kollegium sitzt dann da und denkt sich so, ja, okay, ist schön, aber was soll ich jetzt genau damit anfangen? Mhm. So ein bisschen salopp gesagt. Die Orientierung an den Standards, also es hat sich in meiner Dissertation gezeigt, dass da, wo der Beobachtungsauftrag ausgehend von den Standards formuliert wurde, die Rückmeldung eben auch recht passgenau gewesen ist und sehr klar und sehr deutlich rübergekommen ist und das, was ich dann hinterher so im Gespräch mit den Adressatinnen aufgenommen habe, war dann eben so, dass sie damit viel anfangen können und das sozusagen eindeutig war. Und es war eben auch für die kritischen Freunde, also für die anderen Besucherinnen von den anderen Schulen, da relativ leicht, oder die kennen ja alle die Standards und wissen dann sozusagen auch, in welche Richtung sie da beobachten können und was sie sich vielleicht noch angucken müssen, damit sie da einen guten Überblick bekommen. Was sich auch gezeigt hat, dass die Art und Weise, wie eben andere Perspektiven mit aufgenommen werden, auch eine Gelingensbedingung sein kann. Also nicht unbedingt für das ganze Peer Review, aber doch auch ja eine Rückmeldung für die Schulgemeinschaft dann geben kann, die besonders ist und die eben auch impulsgebend sein kann. Weil dann ist vielleicht was anderes ist, wenn Eltern auch diese Rückmeldung gehört haben und irgendwie beim Elternabend auch nochmal sagen können, was ist denn eigentlich daraus geworden oder sowas. Es kann auch nochmal eine andere Verantwortlichkeit sozusagen für das Gelingen des Ganzen ausmachen.
Ich habe mich jetzt gerade gefragt, wenn du sagst, irgendwie der Beobachtungsauftrag und die Ergebnisse und das, was irgendwie in dem ganzen Prozess erstens untersucht wird, aber auch rauskommt, wenn das für möglichst alle Beteiligten in dem System der jeweiligen Schule relevant sein soll, ob das nicht vielleicht eine der zentralen Unterschiede auch ist zu den externen Evaluationen, die wir zumindest in Bayern haben. Ich gehe davon aus, dass in anderen Bundesländern es zumindest ähnliche Formate gibt, wo von außen verpflichtend alle, ich glaube, es sind 3 Jahre, vielleicht ist es auch in längeren Abständen, wo auf jeden Fall Leute von extern verpflichtend an die Schule kommen müssen, einen Katalog an Kriterien und Standards sich anschauen müssen und dann Rückmeldungen geben, was hat funktioniert, was hat noch nicht funktioniert und vor allem auch, wo muss im Anschluss weitergearbeitet werden, verpflichtend für die Schulen. Und es klingt für mich ein bisschen so, als ob das so der zentrale Punkt ist, der die Peer-Reviews von anderen Formen der Evaluation unterscheidet, oder?
Ganz eindeutig. Also da ist es eben wirklich so, dass der Beobachtungsauftrag ja von der Schule selbst formuliert wird. Das heißt eben, da wird der Fokus gesetzt, wo wollen wir uns auch irgendwie entwickeln und wo haben wir irgendwie Interesse, eine kritische Rückmeldung auch zu bekommen. Das ist eine. Und dieses Peer-Review-Verfahren ist eben auch dialogisch angelegt. Also es geht eben darum, in einem Rückmeldegespräch da auch drüber zu reden und zu gucken, okay, wie läuft das Ganze jetzt, was haben wir gesehen und dann eben Fragen zu formulieren, die impulsgebend sind, nicht in dem Moment der Rückmeldung unbedingt beantwortet werden müssen oder eigentlich auch nicht sollen, sondern die dann eben mitgenommen werden können. Aber da kann Franziska, glaube ich, auch noch mal was dazu sagen.
Ja, also ich glaube, das Wesentliche hast du gesagt, aber genau, das ist das Bedeutsame, finde ich auch, der große Unterschied zu externen Evaluationen, dass man den Moment, also den zeitlichen Moment bestimmen kann als Schule und sagen kann, wir haben jetzt gerade eine ganze Weile an dem und dem gearbeitet und brauchen jetzt eine Rückmeldung oder jetzt wäre eine Rückmeldung für uns günstig. Ne? Oft kann man ja bei anderen externen Evaluationen den Zeitpunkt auch jetzt nicht so mit festlegen. Das kann man aber eben im Schulverbund. Und eine relevante Fragestellung zu finden, die dann wirklich auch für die Schule passt, das ist, glaube ich, schon das Wesentliche. Das wissen wir auch aus der Motivationstheorie, dass das viel motivierender ist, wenn man da Autonomie hat, ne? Also wenn man da einfach mit mitentscheiden kann.
Und überhaupt stelle ich es mir so vor, dass es ja viel sinnvoller ist, auf was überprüft hinzuwerden, wo man sich aus sich heraus weiterentwickeln möchte. Mhm. Man trägt ja wirklich gar keinen Gewinn davon, wenn man jetzt sagt, ach, jetzt lassen wir uns mal Peer Review und sowas, was wir sowieso richtig gut machen. Ja. So, dafür zahlt man jetzt ja irgendwie auch keinen Mitgliedsbeitrag, sondern man hat ja da auch tatsächlich ein Interesse, sich weiterzuentwickeln.
Ja, und es gibt ja auch so ein Stück weit ja, nicht so eine richtige Verpflichtung, aber es gibt ja schon auch so ein bisschen am Ende, also so minimal, weil die Schulbesuche ja alle halbe Jahre stattfinden, fragen die BesucherInnen natürlich beim nächsten Mal dann schon auch nach. Also so ein bisschen Verbindlichkeit gibt es dann schon auch, ne, dass man dann, also es erwächst jetzt keine Verpflichtung nach so einem Schulbesuch dann XY daraus entwickelt zu haben. Aber es wird schon nachgefragt, ne? Also wenn der Arbeitskreis sich dann an der nächsten Schule trifft, dann fragen sie nach, wie war das denn nach dem Besuch, nach unserem letzten Besuch bei euch? Ja. Was habt ihr für Entwicklungen daraus abgeleitet? Vielleicht welche auch nicht und warum, wie ist es euch gegangen? Aber so das, was Maren vorhin mit dem Dialogischen meinte, ne? Man bleibt im Gespräch darüber. Und das ist halt schon so ein kleines bisschen natürlich auch so ein, oh je, wir müssen schon auch was erzählen dann hinterher. Also so ein kleines bisschen eine Verpflichtung gibt es natürlich schon.
Ja klar, was macht ja auch Sinn. Ihr habt ja total dieses Stichwort kritische FreundInnen schon öfter fallen gelassen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich einer Freundin eine Stunde lang sehr intensiv von etwas berichte, was mich beschäftigt und ich dann super intensiv Feedback von ihr bekomme und sie mich dann beim nächsten Mal fragt, ja, wie ist es denn jetzt? Und ich sage, ach ja, habe ich mich eigentlich gar nicht weiter drum gekümmert. Dann wäre meine Freundin auch enttäuscht von mir. Und das macht ja nur Sinn, dass man da sich entsprechend auch unterstützt und ernst nimmt und ja, wertschätzt, was von den anderen kommt. Ja. Ich würde Maren noch eine persönliche, in Anführungsstrichen, Frage stellen. Was war für dich so das spannendste Ergebnis deiner Diss zu dem Thema?
Das spannendste Ergebnis war tatsächlich auch so ein bisschen die Unterschiedlichkeit dieser Arbeitskreise, also dass da auch wieder sozusagen jeder Arbeitskreis so ein bisschen so eine eigene Kultur vielleicht entwickelt hat, wie sie zusammenarbeiten. Und dann war es weniger ein Ergebnis als vielmehr eine Beobachtung, die ich total spannend fand, wie viel Freude diese Lehrkräfte an Schulentwicklung haben und wie gerne die das tatsächlich gemacht haben. Das war, also jeder Besuch, den ich da begleitet habe, war so ein bisschen, wie so ein positives Klassentreffen vielleicht auch oder sowas. Also es haben sich eben wirklich Freunde getroffen, die jetzt aber die Ärmel hochgekrempelt haben und richtig geackert haben, 3 Tage. Und das fand ich einfach ein sehr schöner Nebeneffekt, der mich auch geprägt hat für die Arbeit oder für das Weitere und auch für den Blick auf Schule und wie eben Schulentwicklung funktionieren kann.
Cool, das ist ein sehr schönes Ergebnis. Hätte ich mir ja gar nicht besser wünschen können.
Ja, Hanna, da kann ich dir absolut nur zustimmen. Und ich würde sagen, wir sammeln die ganzen tollen Ergebnisse und den Input, die Informationen, die wir von euch beiden, Franziska und Maren, bekommen haben, einmal kurz und fassen die für euch einmal zusammen, dass ihr aus dieser Folge rausgeht und nochmal darin erinnert wurdet, was habt ihr eigentlich hier gerade die letzten 40, 45 Minuten lang gehört. Eine der Erkenntnisse, die ich für mich mitnehme, ist, dass Schulnetzwerke und Peer-Reviews eine Form der Bottom-up-Schulentwicklung sind, die sehr, sehr fruchtbar sein kann für meine eigene Schule, für die Schulentwicklung, aber auch vielleicht meinen eigenen Unterricht.
Dann haben wir außerdem mehrfach gehört, dass sowohl ein Beitritt zum Beispiel in sowas wie Blick über den Zaun als auch eine Feedback-Kultur vor allem dann wirklich profitabel sein kann, wenn es von der Mehrheit in der Schule getragen wird, vor allem auch von der Schulleitung, dass man da die Unterstützung eben auch hat.
Das Schulnetzwerk Blick über den Zaun, das hat ein Leitbild und ganz viele Standards, die zwar gerade in Überarbeitung sind, aber die man sich selber anschauen kann, auch als Lehrkraft, wenn man nicht an der BÜZ-Schule unterrichtet. Und die kann man nehmen, um vielleicht auch den eigenen Unterricht weiterzuentwickeln. Und die kann man adaptieren. Also meine Aufforderung an euch, schaut doch mal auf die Webseite, wenn ihr nicht an der BÜZ-Schule seid und es vielleicht auch gar nicht so im Rahmen des Möglichen ist an eurer Schule, weil vielleicht die Schulleitung nicht ganz da mit dabei ist. Aber ihr selber könnt einen Blick auf die Standards werfen und überlegen, wo finde ich da eine Passung zu meinem Unterricht? Wo kann ich bei mir selber noch ein bisschen schauen, was ich besser machen kann.
Darüber hinaus fühlt euch natürlich gerne motiviert, falls ihr vielleicht schon Teil von einem Schulentwicklungsteam oder sogar Schulleiterin oder Schulleiter seid, die Schulentwicklung in Richtung Blick über den Zaun selbst in die Hand zu nehmen. Ihr könnt euch an Dr. Franziska Karl auf jeden Fall wenden, findet aber auch Infos auf der Website. Und ja, wer weiß, vielleicht gehört eure Schule ja bald schon zum BÜZ-Netzwerk.
Genau. Das war's von unserer kleinen Mini-Zusammenfassung und wir würden auch diese Folge beenden mit unserer kleinen Ausstiegsfrage und würden euch beide bitten, den Satz "Mir macht Hoffnung, das" zu vervollständigen. Und ich würde sagen, Franziska, fang doch gerne an.
Ja, mir macht Hoffnung, dass erstens zwei ReferendarInnen so einen tollen Podcast angefangen haben und ja, ins Gespräch kommen über so vieles, was möglich ist. Das erinnert mich an meine Ideale, die ich auch hatte direkt nach dem Studium und die ich in der Arbeit mit dem Schulverbund Blick über den Zaun sehr häufig umgesetzt sehe.
Und mir macht Hoffnung, dass Schulentwicklung zusammen funktionieren kann und dass es Möglichkeiten gibt und schon ja Wege und Schulen gibt, die das gut machen und sich auch gerne dabei über die Schulter gucken lassen.
Vielen, vielen Dank. Das macht mir auch Hoffnung.
Auf jeden Fall. Das macht mir auch sehr, sehr viel Hoffnung und ja, noch viel mehr Lust, mich gemeinsam mit Hanna, mit anderen ExpertInnen auszutauschen und gemeinsam mit denen auch ein Netzwerk aufzubauen. Denn letzten Endes ist auch unser Podcast ja eine Form der Kooperation zwischen uns beiden, aber auch natürlich mit den ganzen ExpertInnen, die wir einladen zu uns in den Podcast, von denen wir hoffen, etwas lernen zu können. Und genau, geben das natürlich auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr, sehr gerne weiter, was wir hier besprechen. Genau, und ja, vielen Dank an der Stelle an euch beide, Maren und Franziska, für dieses bereichernde Interview, für den Einblick in Blick über den Zaun und dass ihr eure Arbeit sowohl in der Stelle, eine Arbeitsstelle an der Universität Hamburg, aber auch über eure Dissertation, über deine Dissertation, dass ihr ein bisschen was erzählt habt.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Genau, vielen Dank.
Ja, schön, dass ihr heute da wart. An unsere Hörerinnen und Hörer, schreibt uns gerne wie immer bei Anmerkungen oder Kritik. Ihr erreicht uns wie immer auf Instagram oder in den Kommentaren oder über die Website. Und wie immer gibt es die Neuigkeiten zu unserem Podcast auf der Instagram-Seite.
Und wir hören uns dann wieder in unserer nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Ciao.